Das Thema Liebe spielt eine große Rolle in dem dritten Johannesbrief. Hat jemand ausgezählt, wie oft das Wort oder der Begriff vorkommt?
Sechsmal,
sagst du? Also, das erste Mal?
Vers 1.
Zweimal. Ja, geliebter Gaius. Und dann nochmals, den ich liebe in der Wahrheit. Und das ist natürlich das Wort Agapao. Oder die Ableitung von Agapao, das ist Liebe im Sinn von göttlicher Liebe. Das ist das Wort im griechischen Neuen Testament, das eben ein besonderes Wort ist. Es wurde bei den alten Griechen ganz wenig gebraucht. Und im Neuen Testament ist das so ein wichtiges Wort. Der Heilige Geist hat dieses Wort gewählt, weil es so unbelastet war durch den Gebrauch bei den heidnischen Griechen. Und hat dieses unbelastete Wort gefüllt, und zwar mit der göttlichen Liebe. Und darum ist das auch im Johannesevangelium schon ein ganz, ganz wichtiges und sehr oft vorkommendes Wort. Und darum überrascht es nicht, dass es auch da so oft vorkommt. Also es geht wirklich um die göttliche Liebe. Wenn es heißt, hier der Älteste dem Geliebten, also göttlich geliebten Gaius, oder in göttlicher Weise geliebten Gaius. Und nochmals, den ich liebe in der Wahrheit. Und dann, das zweite Mal.
Vers 2, geliebt.
Jawohl, jetzt haben wir dreimal. Wer weiter?
Vers 5, geliebte.
Und weiter?
Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben.
Da haben wir also 5, oder? Bis jetzt. Weiter?
Vers 11, geliebter.
6, und jetzt?
Eben Vers 11.
Ja, und dann? Nicht mehr?
Nein.
Findet niemand ein weiteres Wort? Das Wort Freunde. In Vers 15. Das ist Philos und das heißt auch geliebt. Aber der Unterschied ist der, bei Agapao und das Hauptwort Agape, das bezeichnet ganz besonders eben die Liebe Gottes, die auch Sünder, die nicht liebenswert waren, lieben konnte. Darum Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Also die Welt, die Gott und sein Wort eben abgelehnt hat, die hat Gott geliebt. Und das Wort Philos, oder das Verb Phileo, bezeichnet jemanden lieben, der von der gleichen Kategorie ist. Also nicht jemand, der unwürdig ist, sondern jemand, den man liebt, weil er von der gleichen Kategorie ist. Und da geht es eben um die Gläubigen, die da in Vers 15 erwähnt werden. Es grüßen dich die Freunde, aber sind die Freunde im Glauben. Und da ist es nicht einfach nur Liebe, obwohl sie gar nicht wert wären, geliebt zu werden, sondern da geht es um die, über die man sich freut, dass sie den gleichen Weg der Wahrheit gehen. Und das dann eben zweimal. Es grüßen dich die Freunde und der Auftrag, grüße die Freunde mit Namen. Und nun sehen wir aber in Vers 5, dass diese Liebe auch sich ausstreckt zu solchen, die gar nicht bekannt sind. Also die Freunde in Vers 15, das sind Gläubige, die man kennt und eben zu schätzen weiß, weil man eben kennt, wie sie sind und wie sie handeln. Aber da spricht jetzt der Apostel über Fremde. Geliebte, treu tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden tust. Was hat Gaius gemacht? Können wir kurz zusammentragen. Was hat er treu gemacht?
Gläubige aufgenommen.
Er hat Gläubige aufgenommen, und zwar was für Gläubige?
Missionare.
Ja, das waren solche, die missionarisch hinausgegangen sind. Und darum wird von ihnen auch gesagt in Vers 7, denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Also, welcher Name ist da gemeint, für den sie ausgegangen sind als Missionare?
Der Name Jesu.
Ja, der Name Jesu, oder überhaupt könnte man sagen, da drin sind gefasst alle Namen Gottes. Ich war, wir finden in der Bibel hunderte von Namen Gottes. Und zwar Namen des Vaters, Namen des Sohnes und Namen des Heiligen Geistes. Jeder Name beschreibt etwas, wie Gott ist. Also der Name drückt das Wesen aus. Und der Name Jesus ist ein ganz grundsätzlich wichtiger Name, denn das war ja der Name, den der Herr Jesus als Mensch angenommen hat. Und bei der Beschneidung, 8 Tage nach der Geburt, hat man ihm diesen Namen gegeben. Was bedeutet er?
Der Ewige rettet.
Ja, also hebräisch würde man aussprechen Yeshua. Auf Griechisch hat man Yeshua ausgesprochen Jesus. Die Griechen hatten Mühe, Sch zu sagen. Und darum schreibt man auf Griechisch ein S. Und es gibt auch gar kein S-Buchstabe im Griechischen. Da muss man schreiben Jesu. Und das S am Schluss hat man angehängt, weil im Griechischen Männernamen besonders ausgezeichnet sind durch das S. Also darum heißt es nicht Mose, sondern Moses. Jeremia, Jeremias. Jesaja, Jesajas. Ja, dieses S am Schluss drückt das aus. Jesus. Und was heißt Yeshua? Je heißt? Ja, das ist die Kurzform von Yahweh, der Ewigseiende. Und Shua bedeutet Rettung, Heil. Und das drückt genau aus, was der Jesus in seiner Person ist. Er ist der Ewige und ist Mensch geworden, um als Mensch für uns stellvertretend zu sterben, das Heil zu bringen. Ja, lesen wir in Apostelgeschichte 4. Vers 12. Darf ich bitten, Jerry?
Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen.
Jawohl. Also, der einzige Weg, die einzige Möglichkeit zur Rettung, das ist der Name Jesus. Und ich habe gesagt, wenn hier Johannes sich so ausdrückt, denn für den Namen sind sie ausgegangen, dann meint das eben den Namen Jesus, aber eigentlich alle Namen Gottes sind da drin gefasst. Und im Judentum ist es ja üblich, dass man den Eigennamen Gottes im Alten Testament, Yahweh, nicht ausspricht. Das hat schon begonnen in alttestamentlicher Zeit, dass man aus Ehrfurcht bei der Lesung in der Synagoge den Namen Yahweh vermieden hat und anstelle Adonai gesagt hat, Herr. Und das ist eigentlich im Neuen Testament auch bestätigt, dass das nicht einfach eine menschliche Sache war. Denn im Neuen Testament, wenn aus dem Alten zitiert wird, wird oft an den Stellen, wo steht Yahweh im Alten Testament, steht im griechischen Neuen Testament Kyrios, Herr. Aber im Judentum sagt man auch, wenn man diesen Namen vermeiden will, nicht nur Adonai, sondern so im Alltag sagt man Hashem. Und das bedeutet? Ja, ihr Aramäer versteht das.
Der Name.
Der Name, ja. Einfach der Name. Zum Beispiel bei der Verabschiedung, Yevarech Hashem Otcha. Möge der Name dich segnen. Und das ist klar, mit Name meint man eben Gott. Und alles, was eben im Namen Gottes beinhaltet ist. Und genau diese Ausdrucksweise haben wir hier. Denn für Hashem sind sie ausgegangen. Und darin ist eben der ganze Reichtum dessen, was Gott ist und wie er sich geoffenbart hat, enthalten. Und natürlich ganz besonders der Name Jesus, der uns gegeben ist, indem wir errettet werden müssen. Und diese Missionare, das drückt das aus, haben sich ganz dem Herrn hingegeben und seiner Sache und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Was heißt das? Was heißt das? Also die lassen ihre missionarische Arbeit nicht durch die Welt bezahlen. Und das ist natürlich etwas sehr Bedeutsames. Wenn man schaut in der Missionsgeschichte, wo hier Gelder kommen. Die wollen nicht in ihrer Arbeit eben säkulare Gelder, weltliche Gelder, sondern sie lassen sich nur von den Gläubigen unterstützen. Und darum sagt Johannes in Vers 8, wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Und wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So werden wir Mitarbeiter der Wahrheit, wenn wir diese Dinge unterstützen, die eben das Werk des Herrn fördern. Und nun sehen wir einen gewaltigen Kontrast zum zweiten Johannesbrief. Dort finden wir auch Missionare. Aber die werden ein bisschen anders behandelt. Lies du nochmals, Jerry, in 2. Johannes, Vers 10.
Wenn jemand zu euch kommt.
Oder schon Vers 9.
Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer an ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.
Also, eine ganz wichtige Botschaft im zweiten Johannesbrief ist diese, ihr Lehrer nicht aufnehmen, ablehnen, abweisen. Und da geht es eigentlich um die schlimmste Form von Irrlehre, wo die Person des Herrn Jesus angegriffen wird. Die Lehre des Christus bedeutet hier die Lehre über Christus, wer Christus ist. Das heißt, wenn sie seine ewige Gottheit leugnen oder wenn sie seine wahre Menschheit, dass sie aus dem Samen Davids ist, leugnen, dann gilt das nicht aufnehmen. Und jetzt im dritten Johannesbrief, der Kontrast, wir sind schuldig, solche aufzunehmen. Aber das sind solche, die für den Namen eben und damit eben für den wahren Jesus der Bibel ausgegangen sind. Und die müssen aufgenommen und unterstützt werden. Also ganz eindrücklich dieser Kontrast vom zweiten Johannesbrief, nicht aufnehmen, dritte Johannesbrief, aufnehmen. Und diese fremden Brüder, die haben das erlebt, wie Gaius sie so freudig eben unterstützt und begleitet hat. Nicht wahr? Es wird ja gesagt, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest, Vers 6, da hat er seinen Namen auch Ehre gemacht. Gaius heißt nämlich, das haben wir das letzte Mal gesehen, eigentlich muss man Gaius übersetzen mit Freude. Ja. Freude, schöner Name. Und er hat sie also so unterstützt. Und die haben dann gegenüber der Gemeinde das weitererzählt. Also dieser Gaius, das ist wirklich unglaublich, wie der sich eingesetzt hat für unsere Sache, obwohl er uns ja nicht persönlich kennt, und haben Zeugnis abgelegt vor der Gemeinde. Sehen wir Vers 5, Vers 6. die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Ja, dieser Gaius ist wirklich ein ganz erfreulicher Bruder gewesen, denn auch schon in Vers 3 finden wir ein Zeugnis über ihn. Liest du nochmals, Jerry?
Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst.
Ja, also merken wir das Wortspiel. Er spricht ja hier Gaius an, sein Name heißt Freude. Und Johannes sagt, wenn er an Gaius denkt, ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen. Und die haben zwei Dinge über ihn gesagt. Das erste. Ja, und zwar, was haben sie über ihn gesagt? Ja, gelobt, dass er was genau macht? Jawohl. Heißt es bei dir auch so? Von deinem Festhalten an der Wahrheit. Also, dass er treu die biblische Wahrheit und gerade auch die Wahrheit über die Person von Jesus Christus festgehalten hat. Solche Leute machen Freude. Und dann aber nicht nur einfach als Glauben, als Glaubensbekenntnis die Wahrheit festhalten, sondern er sagt auch, wie du in der Wahrheit wandelst. Also das hat sich auch in seinem Leben ganz konkret ausgedrückt. Und das macht Freude. Und nun eben hier nochmal etwas, wie er da diese Missionare unterstützt. Und Liebe zu Fremden ausdrückt, nicht wahr? Wir haben ja schon vorweggenommen Vers 15, es grüßen dich die Freunde. Das sind also die Geliebten, die man kennt. Und grüße die Freunde mit Namen, das sind auch liebe Geschwister, die man kennt. Aber hier geht es um Unbekannte. Und da können wir aufschlagen, Hebräer 13. Vers 1.
Die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht. Denn durch diese haben einige von ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Ja, also Bruderliebe und dann Gastfreundschaft. Aber im Griechischen ist Gastfreundschaft das Wort Philoxenia. Also Bruderliebe ist Philadelphia, also Liebe zu Brüdern. Wieder mit dem Wort Phileo, Philadelphia. Also wenn man nächstes Mal diesen Käse isst, dann denkt man an Bruderliebe. Philadelphia. Und dann das nächste Wort, Gastfreundschaft, das ist Philoxenia. Und Xenia meint eben die Fremden. Der Mädchenname Xenia, das heißt die Fremde. Schlicht und einfach die Fremde. Ja, aber Liebe zu Fremden, das ist das Besondere hier. Es ist so, im Griechischen zur Zeit des Neuen Testaments hat man Philoxenia auch gebraucht, ganz allgemein für Gastfreundschaft. Auch gegenüber solchen, die man kennt. Aber hier klingt immer noch die ursprüngliche Bedeutung durch. Denn Hebräer 13,1 sagt, die Gastfreundschaft, der Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben gewisse, ohne ihr Wissen, Engel beherbergt. Und das ist natürlich eine Anspielung auf 1. Mose 18, wo Abraham diese drei fremden Männer aufgenommen hatte. Und er dachte, das sind einfach Durchreisende. Aber hat sofort sich zur Verfügung gestellt, die aufzunehmen und war auch bereit, sie gleich zu versorgen. Und zwar nicht so, dass er einfach sagt, Sarah, Besuch! Sondern wir lesen davon, wie er dann ein Kalb geschlachtet hat und das zubereitet hat. Also der hat voll angepackt. Das ist noch wichtig bei der Gastfreundschaft. Das heißt dann nicht einfach eben, Sarah. Ja, und da hat er diese aufgenommen, aber erst später stellte sich heraus, dass zwei waren Engel. Und einer war Gott selbst, der in menschlicher Gestalt erschienen ist. Und dann ist es auch eine Anspielung auf 1. Mose 19, wo zwei Männer, Fremde, auf Besuch kommen zu Lot und er nimmt sie auch auf. Und es waren Engel. Ja, also Liebe zu Fremden. Und das, diese Philoxenia, hat Gaius gegenüber diesen treuen missionarischen Brüdern ausgelebt. Gibt es bis dahin eine Frage? Also Verse 5 bis 8.
Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt ihr es weiter.
Jawohl.
In Matthäus 9.
Du meinst da, wo er sie aussendet?
Ja, richtig, genau.
Hat der Herr gesagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst. Ja, und was ist die Frage? Ja, da hat der Herr also in Matthäus 10 die Apostel ausgesandt zur Verkündigung. Und jetzt kommt wahrscheinlich dann die Frage.
Ah, nein, es ist nicht eine Frage,
sondern
eine Ergänzung, dass dieses Gebot eigentlich von Herrn Jesus kommt, direkt. Dass man eben das Wort verkündigen soll, ohne etwas von der Welt zu nehmen.
Ja, also die Parallele ist insofern die, dass also die Apostel sind ausgegangen und der Herr sagt, dass sie quasi versorgt werden sollten von denen, die sie aufnehmen, nicht wahr? Aber aufgenommen wurden sie natürlich nur von denen, die diese Botschaft annahmen. Aber es ist doch so, dass der Herr damals erwartete, dass Israel als Nation diese Apostel aufnimmt und versorgt. Und das hat sich dann eben geändert, mit dem, dass es deutlich wurde, dass der Herr von Israel als Masse verworfen war. Wenn wir ganz kurz aufschlagen in Lukas 22, da sagt ja der Herr, wie er sie da ausgesandt hatte. Liest du, Jerry, Lukas 22, Vers 35.
Und er sprach zu ihnen, als ich euch ohne Geldbeutel und Tasche und Sandalen sandte, fehlte es euch wohl an etwas? Sie aber sagten, an nichts. Er sprach aber zu ihnen, aber jetzt, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, und ebenso eine Tasche, und wer keins hat, verkaufe sein Oberkleid, und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden.
Danke, bis dahin. Also, der Herr macht einen Rückblick auf diesen Auftrag. Wie Gott gesagt hat, Matthäus 10, der Herr sendet die Apostel aus und sie sollten versorgt werden, da wo sie hinkamen. Aber jetzt im Rückblick sagt der Herr, wie war das damals? Hat euch etwas gefehlt? Und die Antwort, an nichts. Das heißt, der Herr hat so geführt und so gesorgt, dass diese Missionare immer das Nötige jedenfalls hatten. Und nun sagt der Herr aber, jetzt kommt eine neue Zeit. Und darum, Vers 36 kann man sich in der Bibel besonders anstreichen, aber jetzt. Jetzt ist es anders. Er hat hier andere Anweisungen, wie sie gehen soll. Und er sagt, wer einen Geldbeutel hat, nehme ihn. Tasche, mitnehmen. Also, jetzt kommt eine andere Situation. Von da an hat der Herr nicht mehr erwartet, dass Israel als Nation die Apostel unterstützt, weil der Messias, der sie ausgesendet hat, von der Masse verworfen worden war. Aber, jetzt sehen wir im 3. Johannesbrief, die Gläubigen, die als Missionare ausgegangen sind, die durften rechnen, dass die Gemeinde für sie sorgt. Und nicht das Volk Israel und schon gar nicht die Heidenvölker. Das wird ja hier gerade auch betont, 3. Johannes Vers 7. Und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Also von den Heidenvölkern akzeptieren sie nichts als Unterstützung. Gut, noch etwas dazu? Ja? Wie? Es darf auch selber erarbeitet werden, wenn es ohne Unterstützung. Ja, der Apostel Paulus sagt ja in 1. Korinther 9, ich kann das auch kurz aufschlagen, wie Gottes Gedanken hier ganz grundsätzlich sind. Und zwar in 1. Korinther 9, Vers 8.
Rede dies etwa...
Oder kannst du vielleicht bitte schon früher anfangen? Vers 4.
Haben wir etwa nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir etwa nicht das Recht, eine Schwester als Frau mit uns zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer tut jemals Kriegsdienste auf eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und isst nicht von der Milch der Herde? Rede ich dies etwa nach Menschenweise oder sagt nicht auch das Gesetz dies? Denn in dem Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen?
Ja, mal bis hierher hin. Das Thema geht zwar noch weiter, aber hier sehen wir mehrere Argumente, die der Apostel Paulus für sich und für Barnabas anführt, dass sie, die vollzeitlich am Evangelium arbeiten, dass sie eigentlich nach Gottes Plan eben unterstützt werden sollten. Da heißt es also in Vers 7, das Argument mit dem Kriegsdienst, da gibt es Sold. Wenn jemand einen Weinberg hat, dann isst er natürlich auch von den Trauben. Wenn jemand eine Herde hat, dann trinkt er natürlich auch von der Milch der Herde. Und dann noch ein Beispiel aus 5. Mose 25, Vers 4. Das Gebot, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, bedeutet, ein Ochse, den man angespannt hat auf der Tenne, dort eingesetzt hat auf der Tenne, um da rund herum zu gehen mit dem Dreschschlitten, um das ausgestreute, abgeschnittene Korn da zu dreschen. Ihm durfte man das Maul nicht verbinden. Warum? Damit er zwischendurch auch von den Körnern am Boden fressen konnte. Das war sein Lohn. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, Gott hat das im Gesetz so angeordnet, um uns eben auch zu belehren, ein Evangelist darf vom Evangelium leben. Und der Apostel Paulus hat aber immer wieder dieses Recht nicht eingefordert. Und zwar so in besonderer Weise in Apostelgeschichte 18, als er nach Korinth kam. Und das konnte er ja menschlich gesprochen nicht wissen, dass da dann eine Gemeinde entsteht mit sehr schwierigen Leuten, wo manche ihn dann später angreifen würden. Und darum hat er 1. Korinther 9 geschrieben. Er musste sich nämlich verteidigen. Schrecklich, gegenüber der Gemeinde in Korinth musste er sich verteidigen. Und ihm wurde quasi unterschoben, er hat finanzielle Interessen in seinem Dienst. Und dann erklärt er, ja nein, jemand, der fürs Evangelium arbeitet, der hat von Gott her angeordnet, eben eigentlich das Recht, in dieser Arbeit unterstützt zu werden von der Gemeinde, von den Gläubigen, vom Volk Gottes. Aber er hat gerade nicht Gebrauch davon gemacht in Korinth. Und wenn wir kurz aufschlagen, Apostelgeschichte 18, und da kommen wir jetzt auf das, was Melanie eigentlich sagen wollte. Man muss ja nicht unbedingt sich unterstützen lassen, man kann auch selber sich unterstützen. Da sehen wir, Paulus kommt in Apostelgeschichte 18, Vers 1 nach Korinth. Und da lesen wir ein paar Verse. 1 bis 4.
Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen. Und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher von Beruf. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen.
Ja, also er kommt nach Korinth und gerade zu diesem Zeitpunkt trifft er einen gewissen Aquila und seine Frau Priscilla. Und die hatten genau das gleiche Handwerk, das er als kleiner Junge gelernt hatte, nämlich Zeltmacher. Sehr speziell. Und dieses Ehepaar lebte nicht schon von Alters her in Korinth, sondern die sind gerade von Rom hier gekommen, weil Kaiser Claudius im Jahr 49 alle Juden per Dekret aus der Millionenstadt Rom hinausgeschmissen hatte. Und zwar, weil es da große Diskussionen gab, gelinde gesagt, zwischen messiasgläubigen Juden und solchen, die den Messias abgelehnt hatten. Oder ich müsste umgekehrt sagen, zwischen Juden, die den Messias abgelehnt hatten und Juden, die ihn als Messias bekannten. Politische Konsequenz, alle Juden, ob messianisch oder nicht messianisch, raus aus Rom. Und jetzt kommen die quasi als Asylanten nach Korinth. Machen da eine neue Firma auf. Man könnte sagen, Firma A und P. Zeltmacher. Genau zu dem Zeitpunkt ist Paulus dort, hat zufällig in Anführungs- und Schlussstrichen das gleiche Handwerk gelernt als Kind und kann dadurch teilzeitlich arbeiten bei A und P und sich selber unterstützen bei der Missionsarbeit in Korinth. Und das sollte sehr wichtig sein, denn im 1. und im 2. Korintherbrief sieht man, dass diese Leute, die da zum Glauben gekommen sind, in großen Scharen in Korinth, durch den Dienst von Paulus, da haben sich viele später ganz frech gegen Paulus gewendet und ihm eben so Dinge unterschoben, wie ja, finanziell und so. Und da muss er sich verteidigen. Ja, ich hätte eigentlich schon das Recht, aber das habe ich gerade nicht gemacht. Und gerade von euch, Korinthern, habe ich nichts genommen. Im Philipperbrief sagt er, danke der Versammlung in Philippi, die ihn unterstützt hatte, wiederholt unterstützt hatte, aber in Korinth hat er nichts genommen. Und das war gerade das Wichtige, um ihnen den Wind aus dem Segel zu nehmen. Und da sehen wir also, der Apostel Paulus konnte sich selber unterstützen und arbeiten. Und das ist in der Missionsarbeit eben in manchen Situationen sehr wichtig, dass es so geschieht. Man spricht ja heute von Zeltmacher-Missionaren. Das sind solche, die der Begriff ist bekannt, oder? Nicht? Das sind Missionare, die gehen in ein bestimmtes Land, wo sie nicht hineinkommen würden als Missionare. Aber weil sie eine bestimmte Arbeit ausüben, zum Beispiel Softwareentwickler oder irgendwas, oder Professor an einer Uni in China, und die benutzen das als Sprungbrett, um zu missionieren. Das sind Zeltmacher-Missionare. Und da ist es ganz wichtig, dass sie das so machen, weil sie kämen anders gar nicht ins Land hinein. Ja, und so gibt es eben beide Möglichkeiten. Gehen wir weiter, Vers 9. Lies nochmals Verse 9 und 10.
Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich an sein Werk, an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügt. Nimmt er die Brüder nicht an und wehrt denen, auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Versammlung.
Oh, jetzt haben wir gehört über Gaius. Sein Name heißt Freude und er macht auch so viel Freude. Und jetzt sagt Johannes, er hat da an die Gemeinde geschrieben, Aber dort gibt es eben nicht nur Gaius, sondern auch Diotrephes. Und der hat ein Problem. Was ist sein Problem? Wie könnte man es umschreiben?
Er will der Erste sein.
Er will der Erste sein. Weiter? Wie könnte man es sonst beschreiben, das Problem?
Missgünstig.
Ein Machtmensch.
Missgünstig.
Missgünstig und auch eben ein Machtmensch.
Selbstsüchtig.
Alles beschreibt diese Situation. Also es geht um das Problem Macht in der Gemeinde. Und das führt dazu bei Diotrephes, dass er sich wie gegenüber Johannes verhielt.
Ja, er hat schlecht gegen ihn gesprochen.
Nicht wahr? Das heißt da in Vers 10, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt, also gegen Johannes und noch andere, die mit Johannes zusammenarbeiteten. Übrigens, das Wort schwatzen hier ist das griechische Wort phlyareo und das heißt Unsinn reden, leere Anschuldigungen vorbringen. Also, wenn man nur ein bisschen gut zugehört hat, hat man gemerkt, das trifft dir überhaupt nicht zu. Und das macht er. Dieser Diotrephes, er spricht schlecht gegen Johannes. Und ja, dann bringt er das nichts, könnte man sagen. Wenn das einfach Unsinn ist, leere Anschuldigungen. Aber die Erfahrung zeigt, beim Lügen ist das so. Man kann lügen, was man will, es bleibt immer etwas hängen. Und sei es nur irgendwie so ein Schatten in den Gedanken. Ein Beispiel, das mir so richtig unter die Haut gegangen ist damals, da lebte noch Yasser Arafat, der Terrorist und Palästinenserführer, und da hatte Ministerpräsident Netanyahu erlaubt, dass man bei dem sogenannten rabbinischen Tunnel an der Westmauer, in der Verlängerung der Klagemauer, hinten eine Ausgangstüre öffnen durfte. Die Tür wurde geöffnet, die mündete gerade in die sogenannte Via Dolorosa. Und das war darum gemacht worden, weil viele Besucher haben diesen Westmauertunnel in der Verlängerung der Klagemauer besucht und der ist zum größten Teil sehr, sehr eng. Also nicht unbedingt für solche etwas, die Platzangst haben. Und wenn die dann ganz am Ende der Mauer angekommen waren, mussten die wieder umkehren und sich kreuzen mit den Leuten, die alles gerne anschauen wollten. Und das war doch toll. Jetzt ein Hinterausgang, die Leute konnten raus und es war nicht mehr Gegenverkehr, nur noch Einbahnverkehr. Und dann gab es einen Aufschrei bei den Palästinensern und die haben gesagt, die Juden, die Israelis, bringen die El-Aqsa-Moschee zum Einstürzen. Wie bitte? Ein Hinterausgang wird geöffnet, der einen halben Kilometer von der El-Aqsa-Moschee am Südende des Tempelplatzes sich befindet, die stürze ein. Und das hat einen riesen Aufschrei gegeben und eine schlimme Revolte. Und die Medien haben auch darüber berichtet. Und das ist unglaublich. Wie kann man so lügen? Jeder in Jerusalem, jeder, der sich dort auskennt, weiß, es ist totaler Blödsinn. Ja? Aber bei vielen ist das dann drin. Die Israelis, die gefährden die El-Aqsa-Moschee und die Israelis, die führen sich halt nicht richtig auf und so. Einfach lügen, das macht doch nichts. All die Leute, die dort sind und wissen, das ist Unsinn, aber es gibt so viele Leute, die werden darauf hören. Also das ist etwas Schlimmes in der Natur der Lüge. Sie hat immer irgendwelche Wirkung, wenn auch nicht 100%, so eben einfach zu einem Teil. Und so hat er gegen ihn geschwatzt. Ich habe ja gefragt, was hat dieser Diotrephes alles gemacht? Geschwatzt, weiter.
Verleumdet.
Und damit natürlich auch verleumdet, genau, das waren Verleumdungen. Und zwar, welche Brüder hat er nicht aufgenommen? Ja? Ja, also gewisse Brüder, die gekommen sind, wahre Gläubige, die wollte er nicht aufnehmen. Genau. Und wenn andere Brüder sagten, ja, natürlich müssen wir diese Brüder aufnehmen, das sind wahre Gläubige, die mit treu den Weg mit dem Herrn gehen, dann hat er was gemacht mit denen? Genau. Und? Und dann aus der Versammlung rausgestoßen. Unglaublich. Und was hat er noch gemacht? Was hat er noch gemacht? Ja? Ja, was heißt das? Er nimmt uns nicht an in Vers 9. Was heißt das?
Eigentlich ist er dann ein Irrlehrer nach dem zweiten Johannesbrief.
Ja, also sag mir zuerst, was bedeutet das? Er nimmt uns nicht an.
Nimmt die Autorität nicht an.
Ja. Ja, es ist übrigens so, hier haben wir das Wort Epidechomai und das bedeutet jemanden aufnehmen zur Gastfreundschaft. Und es kann bedeuten, jemanden annehmen in seiner Autorität. Ja, hier geht es jetzt nicht um die Gastfreundschaft, das hatten wir vorher. Nicht wahr? Wie er Brüder aufgenommen hat. Und Vers 8. Und hier geht es darum, dass er eben Brüder nicht akzeptiert in ihrer Autorität. Und nicht nur Brüder, so allgemein, sondern sogar den Apostel Johannes. Der damals noch der letzte Apostel war, der noch am Leben war. Alle 12 Apostel des Herrn waren damals schon heimgegangen bei dem Herrn in der Herrlichkeit. Und auch der Apostel Paulus war schon lange beim Herrn. Im Jahr 66, 67 ist er als Märtyrer gestorben. Und da war da in den 90er Jahren noch Johannes, der einzige Apostel und Vertreter der apostolischen Lehre, und er lehnt ihn ab. Und darum hast du natürlich schon recht. Das geht ja in Richtung Irrlehre, weil wenn man die Lehre der Apostel und ihre Autorität nicht akzeptiert, ja, dann sehen wir, was das bedeutet in 1. Johannes 4. Das hatten wir ja damals gesehen, als wir den 1. Johannesbrief studiert haben. Da sagt Johannes in Vers 6, bitte Jerry.
Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht.
Ja, und dieses Wir ist im Kontrast zu ihr. Nicht wahr? In Vers 4 spricht Johannes die Briefempfänger, die Gläubigen an und sagt, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie, die Irrlehrer, die Antichristen, die vorher beschrieben werden, überwunden. Und jetzt sagt er in Vers 6, wir, das ist Johannes, der sich eins macht mit den Aposteln. So wie er in Kapitel 1 eben schreibt, wir haben von Anfang an gehört, gesehen, da spricht er, wie er und die anderen Jünger den Herrn noch wirklich erlebt und gekannt haben. Also wir, das ist Johannes und die Apostel, wir sind aus Gott. Wer Gott erkannt hat, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also wer die Apostel ablehnt und ihre Autorität, das ist sehr schwerwiegend. Denn da heißt es auch schließlich in Vers 6 am Schluss, hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also das nächste Mal, wenn jemand sagt, ja, das hat der Apostel Paulus geschrieben, das war seine Meinung. Hieran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Das hat Konsequenzen. Und auch dieser Diotrephes, ihm ging es um Macht. Und ihm ging es nicht um die reine Lehre. Ja?
Was heißt der Name Diotrephes?
Was heißt Diotrephes? Weiß das jemand?
Von Gott oder von Zeus ernährt.
Ja, also von Zeus ernährt. Das Dio bezeichnet eben nicht irgendein Gott, sondern Zeus, von Zeus genährt. Nun, könnte man sagen, ja, wie der Name, so ist auch der Mensch, aber das sollten wir nicht denken. Wir haben in Vers 12 noch einen anderen, ein anderes Beispiel. Liest du, Jerry, Vers 12?
Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist.
Ja, also dem Demetrius wird ein Zeugnis, das heißt eine Empfehlung ausgesprochen. Und was heißt Demetrius? Ja, Demeter war ja die Fruchtbarkeitsgöttin. Das heißt also, Demetrius bedeutet zu Demeter gehörig. Und die Demeter war, wie Roswitha sagt, unter anderem Mutter Erde, Göttin der Pflanzenwelt, des Getreides und wurde als Ernährerin der Menschen angeschaut. Und darum eben diese Demeter-Linie, ja, da steckt Okkultismus dahinter. Ja, und das ist auch nicht gerade ein toller Name, Demetrius. Ja, warum hat er den Namen nicht gewechselt? Aber schauen wir mal, wie war das mit Epaphroditus? In Philipper 2 beschreibt Paulus einen treuen Bruder, der ihn in Rom in der Gefangenschaft besucht hat und dabei krank geworden war, weil er sich so total eingesetzt hatte. Und der heißt Epaphroditus. Was heißt das? Der Aphrodite geweiht. Die Liebesgöttin. Warum hat er den Namen nicht geändert? Ja, aber es wird noch schlimmer. In Römer 16, da haben wir doch ein wunderbares Kapitel, wo ganz viele Grüße übermittelt werden. Und da heißt einer Nereus. Das ist der Name des Meeresgottes. Und da können wir noch weiter fahren mit solchen Namen. Nun, das waren Heiden, die sind zum Glauben gekommen. Aber das war ihr Name. Und das war weiterhin einfach ihr Name. Da haben sie sich gar nicht mehr darum geschert, was die Bedeutung ist. Und das ist hilfreich. Es könnte jemand auf die Idee kommen, und das ist nicht so an den Haaren herbeigezogen. Ja, wir sollten eigentlich nicht sagen Sonntag. Wir gehen am Sonntag in die Gemeinde. Was, das ist der Tag der Sonne, dem Sonnengott geweiht. Nein, jetzt sollten wir sagen, der Tag des Herrn. Okay, sagen wir doch, wie die Italiener das auch machen. Ja, Domenica. Domenica. Und auch die Spanier, die wissen, wie man das sagt. Domingo. Das ist dem Herrn gehörige Tag. So wird der Sonntag ja genannt in Offenbarung 1, Vers 10. Aber der Montag, das ist dem Mondgott geweihte Tag, dann Dienstag, das sind alles Namen, die mit Götternamen zusammenhängen. Müssen wir unsere Sprache säubern? Und sagen wir andere Namen? Ja gut, wir können wie im Judentum sagen, Yom Rishon, erster Tag, Yom Sheni, zweiter Tag und so weiter, dritter, vierter, fünfter, sechster und dann Sabbattag. Aber nein, wir müssen das nicht. Das sind einfach Namen, die in der Sprache so benutzt werden und wir haben gar nichts zu tun mit dem Sonnengott. Und wenn wir auch am Sonntag Gottesdienst feiern, dann hat das gar nichts zu tun mit dem Sonnengott. Und wir wissen natürlich, dieser Tag ist der dem Herrn gehörige Tag, der Herrentag. Ja, das hilft, dass man eben da nicht denkt, man muss das überziehen. Das kann hilfreich sein. Aber sie haben sich natürlich vollkommen getrennt vom Heidentum. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht irgendwie noch mit einem Bein in der alten Religion steht. Dieses Problem haben wir immer wieder gesehen, gerade zum Beispiel in Thailand kommen Buddhisten zum Glauben, aber irgendwie brechen die nicht völlig mit allen Traditionen. Und dann sind sie am Wasserfest doch mit dabei. Ja, sie denken, das ist lustig, nicht wahr? Da wird ein bisschen herumgespritzt und so. Ja, aber das ist nicht einfach ein lustiges Fest. Das hat eine wirkliche Bedeutung im Buddhismus. Und das hängt zusammen mit den Göttern des Buddhismus. Und da müssen diese Gläubigen einen klaren Bruch machen. Machen wir gar nicht mit. Auch nicht mit angeblich lustigen Aspekten des Festes. Und da haben wir auch gesehen, gerade in Thailand, wie viele Gläubige, die sind einfach gebremst, die kommen nicht richtig vorwärts im Glauben. Und das hängt damit zusammen. Da muss man vollkommen brechen mit der Vergangenheit. Das gilt auch in Afrika, es ist so wichtig. Und zwar ist es so, Yoga, denken manche, das ist eine Form von Gymnastik. Aber wir können schon mal erkennen, der Unterschied zur Gymnastik. Bei der Gymnastik gehen wir bis an die Schmerzgrenze und dann wieder zurück. Und beim Yoga verharrt man im Schmerz. Und das ist dann gar nicht gesund. Ja, das ist nicht das Gleiche. Und diese Übungen haben eben eine Bedeutung im Rahmen des Götzendienstes im Hinduismus. Also ist das nicht einfach eine Alternative für gesamte Gymnastik, sondern man muss auch da einen klaren Bruch machen, wenn man zum Glauben kommt. Und sehr hilfreich ist dabei das Buch von Rabindranath Maharaj, Der Tod eines Guru. Er selber war Guru, wurde da auf der Insel Trinidad, in Trinidad wurde er von den eigenen Leuten angebetet, hat sich selber auch im Spiegel angebetet, aber er hat eigentlich immer gewusst, Rabbi, du lügst, du bist nicht Gott, du bist ein Mensch. Tief im Herzen, bevor er mit dem Christentum, mit dem Evangelium in Verbindung gekommen war. Und dieser Rabindranath Maharaj warnt ganz ausgesprochen vor Yoga und sagt, es gibt keine Möglichkeit, hier irgendwie diese Übungen abzulösen vom Hinduismus. Die sind so mit der Religion verquickt, man kann das nicht ablösen. Ja, also auf solche Leute, die etwas davon verstehen und die wissen, woraus sie herausgekommen sind, auf solche Leute muss man hören. Gut, gehen wir weiter. Wir haben also diesen Diotrephes, der nach Macht strebte. Darum ging es ihm. Und nicht einfach um das Wort, um die Wahrheit. Ja, das war also nicht ein Beispiel wie dieser freudevermittelnde Gaius, der an der Wahrheit festgehalten hat, Vers 3. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem, was Petrus, der Apostel Petrus, schreibt über Ältestenschaft in der Gemeinde, 1. Petrus 5, liest er uns ein paar Verse, 1 bis 3.
Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinn, sondern breitwillig, und nicht als solche, die über die Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr die unverwerkliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Danke. Also, hier wird der Ältestendienst, der ja zu tun hat mit Autorität in der örtlichen Gemeinde, so umschrieben, hütet die Herde Gottes. Also das Beispiel muss sein, wie verhält sich ein Hirte mit seiner Herde? Das ist nicht gerade so, dass der Inbegriff für einen Diktator, nicht wahr? Darum in der Geschichte der Völker waren Diktatoren oft was? Passionierte Jäger. Das beginnt schon mit Nimrod, ein mächtiger Jäger war er, 1. Mose 10. Und auch die assyrischen Könige später waren bekannt als große Jäger, die Jagd machten auf Löwen. Aber als Gott einen König für Israel wählte, nach seinem Herzen, hat er einen Hirten gewählt. Und schon früher, als er Israel aus Ägypten führte, da hat er als Leiter einen Hirten eingesetzt. Mose hat 40 Jahre Schafe gehütet. Er war nicht 40 Jahre Jäger. Und dann hat er Israel geleitet durch die Wüste. Nun, das ist einer, der orientiert sich am Beispiel eines Hirten, der die Schafe pflegt, die Schafe liebt, ihnen nachgeht und, wenn es schwierig wird, für die Schafe hinsteht, auch wenn es gefährlich wird für ihn. Das ist der Hirte. Und so sagt eben Petrus, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Und dann sollen sie das nicht machen aus finanziellen Gründen, auch nicht um schändlichen Gewinn willen. Und weiter sagt er, nicht als die über ihre Besitztümer herrschen, sondern die Vorbilder der Herde sind. Also die sagen nicht, geht, sondern kommt. Und das ist ganz typisch in der israelischen Armee und ist auch weltberühmt geworden im Zusammenhang mit dem Sechstagekrieg. Warum war Israel damals so erfolgreich gegen eine Übermacht, die sie auslöschen wollten? Aus verschiedenen Gründen. Und weil Gottes Hand direkt angegriffen hatte. Aber es gibt auf einer anderen Ebene noch Gründe. Zum Beispiel wurde einmal eine ganze Division von ägyptischen Soldaten im Sinai angekesselt und abgeschnitten von der Zentrale. Und die wussten nicht mehr weiter. Die wussten nicht, was sie tun sollen. Ja, wenn nicht mehr das Kommando von oben kommt, waren die blockiert. Bei der israelischen Armee ist es so, dass ein Offizier auch mit ein paar Soldaten, das geht weiter. Und zwar, weil die Eigenkompetenz haben. Die können dann auch selber entscheiden, wenn sie keine Funkverbindung mehr haben und keine Anweisungen. Und was typisch ist, die Offiziere, die sind ja vergleichsweise in sehr großer Zahl gefallen in den israelischen Krieg in der Vergangenheit. Mehr als in anderen Armeen. Warum? Weil die Offiziere, die sagen, Acherei! Und das heißt, mir nach. Nicht geht, sondern die gehen mit ihrem Beispiel voran und das motiviert die Soldaten, mit ihnen zu gehen. Und das ist eigentlich genau das biblische Prinzip, eben nicht als die da herrschen, mach das, sondern mit dem Vorbild vorangehen und durch das Vorbild motivieren. Und das ist genau das Gegenteil bei diesem Diotrephes.
Hat eigentlich König David genau das gemacht mit dem Uriah. Genau dieses Gegenteil, wo er eigentlich dazu auserwählt wurde.
Als David so schwer gefallen war, da hat er genau das gemacht, sagt André. Also er hat Uriah an die Front geschickt, und mit hinterhältigen Anweisungen für die anderen Soldaten, die sich dann im Frontkampf von ihm zurückziehen sollten. Ja, und er ist zu Hause geblieben. Und das ist eben schlimm, wenn Könige Langeweile haben. Ja, und zu Hause sind, das ist gefährlich. Und das hat ihn zum Ehebruch geführt. Also, Langeweile ist ein großer Feind. Und eben einfach schicken, da war kein Hirte mehr. Und das hat ihn selber schwer zu Fall gebracht. Ja, aber jetzt hätte ich noch eine Frage. Jetzt könnte doch jemand sagen, also ich sehe ein Problem bei Johannes. Der schreibt dem Gaius einen Brief und spricht da über Diotrephes. Das hätte er doch einfach zwischen ihm und Diotrephes allein eben klären sollen. Wie kann er da sogar einen Brief schreiben Und jetzt haben wir es sogar in der Bibel. Wir wissen das alle. Was sagt ihr dazu? Und ich muss vielleicht noch sagen, Matthäus 18, Vers 15, da sagt der Herr Jesus, wenn dein Bruder wieder dich sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Ja, Kurt?
Könnte es sein, dass er es versucht hat, aber abgeblitzt ist? Bei Vers 9 heißt es ja, er nimmt uns nicht an.
Jawohl, also das könnte sein, dass Johannes schon frühere Versuche unternommen hat, denn es heißt in Vers 9, Diotrephes nimmt uns nicht an, akzeptiert unsere Autorität nicht. Aber es wird jetzt nicht ausdrücklich gesagt, dass er mit ihm das persönlich besprechen wollte. Und wir könnten noch andere Beispiele nehmen. Zum Beispiel 2 Timotheus, und da haben wir Paulus. Der schreibt an Timotheus in Vers Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Liest du, Jerry?
Die ungöttlichen leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiteren Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sie fressen wie Krebs. Unter welchen Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören.
Ja, also da erwähnt er namentlich Hymenäus und Philetus. Und in Kapitel 4, Vers 14, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Ja, wie ist das möglich, dass er da diese Leute namentlich erwähnt? Carmine?
Es wurde offenbar in der Gemeinde und es war ein öffentliches Problem. Das haben
ja.
Alle haben das mitbekommen.
Die ganze Sache war ja öffentlich. Das war nicht eine verborgene Sache, die man so im Verborgenen zu zweit unter vier Augen klären konnte. Sondern das ist schon in der Öffentlichkeit. Dann gibt es keine Privacy mehr. Also so quasi eben einen verborgenen Umgang mit der Sache. Und darum, das war ein Gemeindeproblem, dieser Diotrephes. Alle wussten das. Und Johannes sagt, er als Apostel wird kommen, Vers 10, und ich will an seine Werke erinnern.
Das
ist auch eine Warnung.
Weil es gefährlich war, zum Beispiel mit dem Alexander Schmid, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Ist ja nicht.
Hymenäus und Philetus.
Ja, dass die Auferstehung schon geschehen sei. Es ist ja auch eine Irrlehre, die dann wieder Opfer bringt.
Ja, genau. Sehr gut, also ich wiederhole es gerade für den Livestream. Die Irrlehre von Hymenäus und Philetus, 2. Timotheus 2, die war gefährlich für andere. Da muss man davon warnen und auch namentlich diese Irrlehre nennen. Und eben Alexander der Schmied, was hast du gesagt? Da musste er Timotheus auch warnen.
Ja, genau.
Ja, aber nimm dich auch vor ihm in Acht. Der Mann ist gefährlich. Und eben, da muss auch die Gemeinde geschützt werden und darum muss man diese Sachen beim Namen nennen. Und genau, und da sagst du noch, Galater 2, da hat Petrus öffentlich sichtbar einen Fehltritt begangen und darum hat Paulus ihn dann auch öffentlich überführt. Und das war wichtig, weil das so viele miterlebt hatten, musste das auch öffentlich geklärt werden. Aber jemand könnte sagen, ach Johannes, er könnte doch irgendwie auch das Prinzip anwenden von 1. Korinther 6, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, übervorteilen? Warum muss er jetzt die Sache so klären und sagen, wenn ich komme, dann werde ich daran erinnern und Ja, er könnte doch einfach über das hinweggehen. Wie? Es ging um die Wahrheit, wie in Judas 3, genau. Und eben, dieses Böse mit Diotrephes war daran, weiterzuschreiten und zum Schaden der Gemeinde werden. Und darum musste man die Sache klären. Da kann man nicht sagen, dann tragen wir das einfach so. Nein, man musste die Sache klären. Und das hat der Apostel so gemacht. Und es ist sehr wichtig, dass man eben diese verschiedenen Grundsätze der Bibel am richtigen Ort anwendet. Da, wo es ganz im Verborgenen ist, zwischen dir und ihm allein. Und da, wo es Dinge sind, die kann man ertragen. Und man weiß, der Bruder, die Schwester, die sieht das einfach nicht. Und ich trage das. 1. Korinther 6, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, Unrecht tun, anstatt selber Unrecht zu tun? Und dann gibt es aber die Dinge, wo man sagen muss, nein, das muss geklärt werden, zum Schutz der Gemeinde. Ja, wir müssen zum Schluss kommen und würden dann nächstes Mal noch die Verse 11 bis 15 behandeln.